Asis Ains US Indonesia Secait oder ASEAN UR UTC.
Aus Jakarta, der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia mit dem Programm in deutscher Sprache.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien.
Sie können jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 und 11785 kHz hören.
Sie können auch unsere Sendung über voinews.id/German hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Samstag, den 2. Juni 2018. Die Stimme Indonesiens in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Interessantes aus der Heimat, Vergangenheit und Gegenwart, unser Indonesien, wunderbares Indonesien, dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nono Nursiah, Puji Astuti und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Präsident Joko Widodo wohnte dem Pancasila Gedenktag bei. Präsident beauftragt Generalstaat Anwalt schwerwiegende Menschenrechtsfehler vollständig zu lösen. Indonesien bittet den Freundekreis um die Nominierung des UN-Sicherheitsratsmitglieds. LIPI soll in den nächsten 4 Jahren 3.000 Forscher erholen. Der amerikanische Markt absorbiert die meisten Bekleidungsexporte Balis. Der Vulkan Merapi bricht wieder aus. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der indonesische Präsident Joko Widodo nahm am 1. Juni 2018 an einer Zeremonie zum Gedenken an die Geburt von Pancasila im Nusantara-Gebäude des indonesischen Außenministeriums in der Pejambonstraße teil. Präsident Joko Widodo hat durch den Präsidentenerlass Nummer 24 von 2016 den 1. Juni als das Datum des Geburtstages von Pancasila, der Staatsideologie, festgelegt. Die Umsetzung der Pancasila-Werte erfordert die Bildung von Ideologie durch ein geplantes Programm und ist integriert, um ein Leitfaden für alle Komponenten der indonesischen Nation zu sein. Daher hat der Präsident durch die Präsidialverordnung Nummer 7 von 2018 entschieden, dass die Arbeitseinheit der Ideologie des Präsidenten in Pancasila, die Ideologieentwicklungsagentur, wird. Der Präsident sagte, dass die Ideologie über eine Reihe von Monaten vom ersten Präsidenten des Landes Sukarno formuliert wurde. Pancasila wurde am 18. August 1945 zum ersten Mal offiziell als Leitbild des Landes angekündigt. Der Präsident hatte Ulemas, Kleriker, Priester, Pastoren, hinduistische und buddhistische Mönche, Pädagogen, Kunstarbeiter, Medienschaffende, das Militär und die Polizei sowie alle anderen Elemente der Gesellschaft ermutigt, zusammenzukommen, um Pancasila zu schützen. Der Präsident hatte auch gesagt, die Regierung würde entschieden gegen jede Organisation oder Bewegung vorgehen, die Ideologien im Gegensatz zu Pancasila, der Verfassung von 1945 und dem Motto des Landes Einheit in der Vielfalt fördert. Die Indonesische Generalstaatsanwalt Schaaf wird versuchen, die Fälle von schweren Menschenrechtsverletzungen auf eine außergerichtliche Art und Weise zu lösen. Generalstaatsanwalt H.M. Prasetyo bestätigte, dass die Familien der Opfer die Methode zur Lösung der Fälle nicht in Frage stellen, da die Priorität die Rehabilitation ist, um die Gleichheit der Rechte in der Öffentlichkeit zu erreichen. Präsident Joko Widodo befahl dem Generalstaatsanwalt H.M. Prasetyo, die Fälle von Menschenrechtsverletzungen zu lösen, nachdem er sich mit den Teilnehmern der Donnerstagsaktion im Präsidentenpalast am Freitag getroffen hatte. Der Präsident versprach auch, den Generalstaatsanwalt H.M. Prasetyo und den koordinierenden Minister für politische, rechtliche und Sicherheitsangelegenheiten Wiranto zu bitten, die Fälle von Menschenrechtsverletzungen in der Vergangenheit zu erörtern. Die Aktion am Donnerstag ist eine friedliche Aktion, die seit dem 18. Januar 2007 von den Überlebenden und Familien der Opfer von Menschenrechtsverletzungen in Indonesien wie den Opfern der Tragödie von Trisakti und der Tragödie von Semanggi 1998 und von Wasi Wamena Tragödie. Die indonesische Außenministerin Retno Marsudi zeigt sich optimistisch darin, dass Indonesien zu einem nicht ständigen Mitglied des UN-Sicherheitsrates für die Periode 2019 bis 2020 gewählt werden kann. Das indonesische Außenministerium ist aktiv dabei, Partnerländer wie unter anderem Guyana als Lobbyisten zu suchen, damit sie Indonesien bei der Kandidatur unterstützen. Das sagte Retno Marsudi am 31. Mai 2018 bei der Arbeitssitzung mit der Kommission 1 des Indonesischen Parlaments in Jakarta. Die Reise nach New York habe größtenteils eine Verbindung mit der Kampagne für diese Kandidatur, da am 8. Juni die Wahlen stattfinden werden, erklärte Retno Marsudi weiter. Wenn Indonesien als nicht ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrates 2019 bis 2020 gewählt werde, habe das Land das Engagement, die Schaffung eines globalen, friedlichen und stabilen Ökosystems mitzufördern. Zu diesem Zweck werde Indonesien mit der Organisation in der friedlichen Lösung der Konflikte zusammenarbeiten und die UN-Friedenstruppen stärken, erklärte Retno Marsudi weiter. Dr. Laksana Trihandokowo, der Chumleiter des Indonesian Wissenschaft Institute LIPI gewählt und ernannt. Er löst den amtierenden Vorsitzenden von LIPI, Bambang Subianto, ab. Die Ernennung wurde vom Minister für Forschung, Technologie und Hochschulausbildung Muhammad Nasir am Donnerstagnachmittag, den 31. Mai 2018, in Jakarta durchgeführt. Nach der Ernennung sagte Trihandoko zu Medien, dass LIPI zielt darauf ab, 3.000 professionelle Forscher in den nächsten Jahren zu erholen. Trihandoko erklärte auch, dass das LIPI mehrere Prioritäten verfolgt, wie die Fortsetzung Das Forschungsmanagement von Lippi durch die Einladung der Lippi-Normen und der globalen Standardisierung, die Beschleunigung der Kapazität und Kompetenz der Forschung durch Verbesserung der Arbeitskräfte und die Stärkung der Rolle von Lippi-Anbieter von Suprastrukturen sowie Soft- und Hardware der nationalen Forschungen. Bali exportierte die meisten nicht gestrickten Kleidungsstücke in die Vereinigten Staaten von Amerika und erreichte im März 2018 24,45% seines gesamten Devisenumsatzes in Höhe von 8,95 Millionen Dollar. Der Leiter der Statistikbehörde von Bali, Adi Nugroho, sagte am Freitag, den 1. Juni 2018, in Denpasar, Bali, Balis Bekleidungsprodukte, die von balinesischen Handwerkern hergestellt wurden, wurden nach Frankreich zu etwa 11,50% und Singapur zu 10,41% exportiert. Adi sagte auch, dass der australische Markt 9,55%, Hongkong 7,97%, Spanien 5,32%, Deutschland 4,43%, China 0,27% und Japan 2,11% betrug. Die restlichen 22,26% wurden von verschiedenen anderen Ländern der Welt absorbiert, denn die Kleidung der Balinesen hat einzigartige und interessante Designs und wird mit Perlen und erschwinglichen Preisen kombiniert. Der Vulkan Merapi brach am Freitagsmorgen, den 1. Juni 2018, wieder aus. Die Indonesische Agentur für Katastrophenschutz, BNPB, gab an, dass der Ausbruch 2 Minuten gedauert habe. Der Sprecher von BNPB, Sutopo, erklärte am Freitag, 1. Juni, in Jakarta, dass der Ausbruch um 8:20 in 2 Minuten aufgetreten ist. Sutopo erwähnte, dass die Eruptionssäule 8 Kilometer über dem Meeresspiegel lag und die Vulkanasche in Richtung Nordwesten führte. Trotz des Ausbruchs merkte Sutopo an, dass der Vulkan Merapi in Alarmbereitschaft oder Level 3 bleibt. Die Öffentlichkeit darf nicht 3 Kilometer von Berggipfel erwähnt sein. Eine Evakuierung ist jedoch bisher nicht erforderlich. Er hat die Öffentlichkeit aufgefordert, ruhig zu bleiben. Nach 4 Jahren ohne vulkanische Aktivität brach der Merapi am 11. Mai 2018 aus. Gefolgt von 8 weiteren Eruptionen bis zum 24. Mai. Die Eruptionen dominierten mit Beben, Lava und phreatischen Böen. Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, das waren die Nachrichten für heute, Samstag, den 2. Juni 2018. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen auf Wiederhören.
Interessantes aus der Heimat. Einzigartige und interessante Informationen aus verschiedenen indonesischen Gebieten.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Interessantes aus der Heimat. Einige wichtige Informationen aus verschiedenen Gegenden Indonesiens werden wir Ihnen in diesem Programm erläutern. Der erste Bericht kommt aus Kupang, aus Nusa Tenggara. Das Bildungsamt von Kupang, aus Nusa Tenggara, plant Englisch-Tagesprogramm für Lehrer an der Pädagogischen Hochschule in Kupang. Der Leiter des Bildungsamtes von Kupang Filmon Lulupoi, Teilte am Mittwoch, den 30. Mai 2018. In Kupang, nach der Erklärung des Englisch-Tagesprogramms für Lehrer, den Journalisten mit, dass Englisch in der Globalisierungsära sehr wichtig sei, damit die Erzieher in Kupang die englische Sprache bei ihren Aktivitäten in der Schule gut und richtig beherrschen können. Außerdem sagte Philmon, dass das Programm nicht schwierig ist. Es geht um einfache Dinge wie die Begrüßung der Lehrer. Die Lehrer sind notwendig, um mit ihren Schülern in den Klassenzimmern Englisch zu sprechen. Wenn es kontinuierlich durchgeführt wird, wird es eine gute Gewohnheit in Schulen werden. Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, die weitere Information kommt aus Yogyakarta. Das Forschungsinstitut für die Entwicklung der Technologie zur Behandlung der geologischen Katastrophen erwähnte, dass es in der letzten Woche keine Änderung der wesentlichen Aktivitäten am Vulkan Merapi in Zentraljava gebe. Der Status wird jedoch weiterhin auf Ebene 2 oder Alarm beibehalten. Dies teilte der Leiter des Instituts für Forschung und Entwicklung von geologischen Katastrophen, Hanik Humaida, in Yogyakarta am Mittwoch, den 30. Mai 2018, der Pressemit. Eine der Aktivitäten, die in den letzten zwei Tagen sehr bedeutsam war, ist das Auftreten von Böen und Stürzen. Die Böe signalisiert Aktivität auf der Oberfläche, um das freizusetzen, während das Fallen Anzeichen dafür gibt, dass Materialien freigesetzt werden. Hanik erwähnte, dass nach dem Ausbruch der Zustand der Materialien auf dem Gipfel des Berges als instabil und trocken vorhergesagt wird. Dadurch wurden die Materialien an der Spitze leichter freigesetzt. Außerdem geschieht manchmal die Aktivität des tektonischen und vulkanischen Erdbebens. Im Mai passierte mehrmals der Ausbruch des Vulkans Merapi. An diesem Tag brach es ein bis zweimal aus. So hat Hanik daran erinnert, dass die Leute der Empfehlung des Instituts folgen müssen, die Tätigkeiten am Radius 3 Kilometer vom Gipfel nicht zu tun. Wir beenden unser Programm Interessantes aus der Heimat mit der Information aus dem Bezirk Nord Lombok, der Provinz West Nusa Tenggara. Im Rahmen der Industrieära 4.0 prüft der Bezirk Nord Lombok die Möglichkeit zur Zusammenarbeit mit einer malaysischen Universität, um das Industriezeitalter von 4.0 zu begrüßen, traf sich der Bezirksleiter von Nord Lombok, Najmul Ahyar, mit dem CEO des Institut für Melaka Industrial Mastery von Malaysia, Datuk R. Regu, um das Potenzial des angewandten Campus zu erkunden. Das Treffen besprach Potenz und Chance für Nord Lombok Menschen, in der Lage zu sein, College zu gehen, während sie für 3 Jahre in Malaysia arbeiten. Das Institut bietet von uns 20 Studenten aus Nord Lombok die Möglichkeit, kostenlos an dem Programm teilzunehmen. In der Zwischenzeit hat der Leiter der regionalen Steuerbehörde der Unternehmensgruppe Herianto SP erklärt, dass die Innovation während der Arbeit ins College zu gehen direkt zum Anstieg des Index der menschlichen Entwicklung im Nord Lombok beitragen kann. Ari Purbayanto, Attaché für Bildung und Kultur der Indonesian Botschaft in Malaysia, begrüßte die Idee der Zusammenarbeit zwischen der Region in Nord Lombok und dem malaysischen Religionsministerium, da die indonesische Botschaft in Malaysia wird dazu beitragen, die Durchführung der Veranstaltung zu unterstützen. Das war Interessantes aus der Heimat.
Historische Fakten präsentieren wir in der Vergangenheit und Gegenwart.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder beim Programm Vergangenheit und Gegenwart. Heute berichten wir die historischen Ereignisse am 2. Juni. London erlebt den Ausbruch der Gordon Riots, die schweren Unruhen gegen die Emanzipation der Katholiken wurden 285 Todesopfer. Die Gordon Riots, benannt nach Lord George Gordon, waren ein protestantischer Aufstand in London im Juni 1780 gegen ein katholisches Emanzipationsgesetz. Am 2. Juni 1780 führte Lord George Gordon einen Mob, der auf 40.000 bis 60.000 Menschen gesetzt wurde, zu den House of Parliament, um eine Petition gegen das Gesetz zu überreichen. Die Demonstration verwandelte sich rasch in einen gewaltsamen Aufstand. Katholische Kirchen und Haushalte wurden verwüstet, einschließlich der Kapellen einiger Botschaften. Katholiken wurden auf offener Straße überfallen. Die Bank of England wurde ebenso angegriffen wie das Newgate-Gefängnis, das Fleet-Gefängnis und die Mautstationen der Blackfriars Bridge. Charles Dickens verarbeitete die Gordon Riots in seinem historischen Roman Barnaby Rudge von 1880. Indianerpolitik der Vereinigten Staaten durch den Indian Citizenship Act erhalten Indianer in den USA die vollen Bürgerrechte. Der Indian Citizenship Act oder Englisch Indianer Staatsbürgerschaftsgesetz, auch bekannt als Snyder Act, wurde durch Honor Snyder, einen Kongressabgeordneten aus New York, eingebracht und sprach den amerikanischen Indianern die volle Staatsbürgerschaft der Vereinigten Staaten zu. Das Gesetz wurde von US-Präsident Calvin Coolidge am 2. Juni 1924 ratifiziert. In Italien wird in einem Referendum über die zukünftige Staatsform des Landes abgestimmt. Am 2. Juni 1946 wurden die Italiener zum Referendum über die Staatsform und zu den Wahlen zur verfassungsgebenden Versammlung aufgerufen. Das politische System des seit 1861 bestehenden italienischen Staates war ursprünglich in der Form einer konstitutionellen Monarchie organisiert und ist seit 1946 als parlamentarische Republik strukturiert. Wahlberechtigt waren 28.449 italienische Bürger von denen 24.947 187 zur Wahl gingen, was 89,1% der Wahlberechtigten entspricht. Zum ersten Mal durften auch Frauen wählen. Das amtliche Ergebnis wurde am 18. Juni 1946 vom Kassationsgerichtshof verkündet. 12.007.923 Stimmen, das heißt 54,3% für die Republik. 10.719.284 Stimmen, das heißt 45,7% für die Monarchie. 1.498.136 Stimmen waren ungültig. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Indonesien in den Bereichen Wirtschaft, Außenpolitik, Pancasila, Staatsideologie, Sport und Umwelt präsentieren wir im Programm Unser Indonesien.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Programm Unser Indonesien mit dem Thema Die Steigerung der Bankzinsen der Indonesischen Bank ist angemessen. In den letzten zwei Wochen hat die Indonesische Zentralbank BI die Bankzinsen in Höhe von 0,25% erhöht. Zurzeit beträgt der Leitzins der BI 4,75%. Der 7. Reverse Repo Rate war in der Position 4,25% seit September 2017. Am Donnerstag stieg der Leitzins auf 4,5%. Aufgrund der Sitzung des Gouverneursrates RDG der BI steigert diese nun ihren Zins weiter auf 4,75%. Bei dieser Sitzung erhöhte die BI auch die Zinsen des Zinssatzes für Bankeinlagen der BI in Form von Rupiah an der Einzahlungsstelle in Höhe von 25 Grundpunkten auf 4%. Der Zinssatz der BI stieg auch dementsprechend von 0,25% auf 5,5%. Für Kredite. Dieser Beschluss bedeutet eine Richtungsänderung der Maßnahmen der Zentralbank. Sie ist eine Antwort auf die Änderung der globalen Wirtschaft, die von der Maßnahme der US-amerikanischen Zentralbank zur Erhöhung des Leitzinsen bis Ende dieses Jahres hervorgerufen wird. Der Gouverneur der Indonesischen Zentralbank, Perry Warjio, sagte am 30. Mai dieses Jahres, es gebe noch einen Raum zur Erhöhung des Zinssatzes. Dies werde durch die Vermutung der Inflation Ende dieses Jahres in Höhe von 3,6% bewegt. Das Leistungsbilanzdefizit werde unter 2,5% liegen. Der Leitzins der US-amerikanischen Zentralbank, The Fed, werde sich in diesem Jahr dreimal auswirken. Nach der Verunfertigung der BI stieg der Wechselkurs des Rupiah gegenüber dem US-Dollar in den Banken in Jakarta am Donnerstag 2 Punkte von 13.995 auf 13.993 Rupiah gegenüber dem US-Dollar. Der Internationale Währungsfonds IWF bewertet, dass die Steigerung des Leitzinses der BI ein entschiedener Beschluss ist, um den Risiken entgegenzutreten. Das sagte der Direktor des IWS für Asien und Pazifik, Chang Yong Rae, nach der Meldung der indonesischen Nachrichtenagentur Antara am 30. Mai dieses Jahres in Jakarta. Rae fuhr fort, dass dieser Anstieg dem Umstand entspreche, der durch die Möglichkeit der Steigerung der Inflation durch die Stärkung des US-Dollars, dem globalen Zinssatz und dem Ölpreis der Welt herbeigeführt werden könne. Obwohl diese Lage eine umfassende Kontrolle brauche, sei Indonesien zurzeit in stärkerer Position, da dort eine gute wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit herrsche. Das war das Programm Unser Indonesien.
Kuatkan hatimu, berikan energi di dalam semangatmu. Tegaklah berdiri, terbanglah kau tinggi. Inilah saatnya namamu bergema, maknai kekalahan sebagai
Layanan sih di Vivat, Dekuns, Kultur, Undes Turismus Indonesians in program Unde Bares Indonesian Canon.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimulations, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien. Wir werden Ihnen heute eine Thermalquelle, die Tuti Adagai Quelle in Ostnusa Tenggara, vorstellen. So bleiben Sie bei uns, der Stimulations in Jakarta. Außer auf die Kurswelle können Sie auf unsere Sendung über Streaming voinews.id/German hören. Liebe Zuhörer, der Bezirk Alor in Ostnusa Tenggara hat so viele Naturressourcen, die in schöner Lage eine interessante Landschaft für die Besucher anzubieten. Eine der Schönheiten ist die Thermalquelle Tuti Adagai, die im östlichen Teil der Insel Alor liegt. Sie ist sehr geeignet, ein Touristenziel zu werden. Sie liegt etwa 50 Kilometer von Kalabai, der Hauptstadt des Alor-Bezirkes im Ost-Alor-Distrikt, entfernt. Liebe Zuhörer, es ist sehr einfach, die Tuti Adagai Thermalquelle zu erreichen. Man kann dorthin mit zwei oder vier Redigem Fahrzeug fahren. Dies liegt daran, dass die Straße dorthin sehr gut sei. Die Fahrt von der Stadt Kalabai aus dauert ungefähr eine Stunde. Bevor sie ankommen, werden Besucher die schöne Landschaft des Walnusswaldes mit vielen schattigen Bäumen sehen. Es ist ein geeigneter Ort zum Entspannen mit der Familie. Die Thermalquelle unterscheidet sich im Allgemeinen von anderen, denn hier gibt es zwei Thermalquellen, die nicht weit voneinander entfernt und in der Mitte eines Flusses liegen. Die erste Thermalquelle ist Wasser, das vom Boden der Erde mit großem Geräusch, wie der typische Klang eines großen Motors, hochspringt. Es klingt, als ob diese Wasserquelle die Besucher begrüße und irgendjemand begleiten würde. Aber bitte versuchen Sie nicht, es zu berühren und hier zu baden, weil das Wasser sehr heiß ist. Liebe Zuhörer, die zweite Wasserquelle liegt etwa 50 Meter von der ersten Thermalquelle entfernt. Hier springt das heiße Wasser aus einem Haufen kleiner Steinablagerungen, der hart ist und mit einer Höhe von mehr als einem Meter in der Nähe eines Lochs mit der schönen orangenen Farbe. An der zweiten Thermalquelle ist das Wasser sicherer, da es von Besuchern benutzt werden kann, um zu baden und die Erschöpfung nach der langen Reise zu beseitigen. Darüber hinaus können die Besucher auch die schöne Strömung von heißem Wasser des Flusses von Tuti Adagai genießen. Der Fluss fließt langsam in die Mündung und bildet Blasen und Schaum sowie heißen Dampf. Die Wärme des Wassers ist spürbar, wenn man am Ufer des Flusses steht. Da die Thermalquelle Schwefel enthält, glauben die lokalen Bewohner, dass das Baden dort Hautkrankheiten heile. Außer dieser beiden großen Quellen gibt es auch noch andere kleine Thermalfluten, wo immer heißes Wasser heraustritt. Hier können auch kleine Tiere nicht überleben, wenn sie sich dem Wasserstrom nähren. Liebe Zuhörer, die Thermalquelle Tuti Adagai besitzt ein einzigartiges Phänomen beim Hochkommen, und mit seinen Kristallsteinen hat dieses Gebiet eine Anziehungskraft für die Leute, die sich in der städtischen Atmosphäre langweilen. Deshalb ist Tuti Adagai sehr als Naturtouristenziel geeignet, wenn Sie den Alor-Bezirk im ostindonesischen Gebiet besuchen. Liebe Zuhörer, das war unser Programm Wunderbares Indonesien von der Stimme Nations. Auf Wiederhören.
Das präsentiert Informationen über Frauen, Jugend und die Leistungen Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Nations, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das. Heute sprechen wir über Jangan Balinesische Drachen. In Südostasien wird Drachen aus dünnem Papier gemacht, da in der Regel durch ein Gestänge aufgespannt wird und einer am Gestänge befestigten Leine, die vom Drachen steigenden gehalten wird. Auf der Insel Bali werden Drachen groß und in verschiedenen Formen hergestellt. Die Drachen heißen Jangan. Jangan sind für die Balinesen kein Spielzeug. Sie sind vielmehr Stellvertreter der Götter, Glückbringer. Manche glauben, dass die Geräusche der Drachen wie Orchester von Engeln klingen. Und damit laden die Menschen die Götter ein, sie zu sehen, zu ihnen zu kommen und sie zu segnen. Der hinduistischen Mythen zufolge trägt ein Silkrote die Erde. Die Erde wird auch von Drache umgegeben. Die Drache wird in Drachen vorgestellt. Drachenfliegen hat auf der indonesischen Insel Bali eine lange Tradition. Auf Bali glauben die Menschen, dass ihre Drachen nicht nur ein Spielzeug ist, sondern auch Gott der Drachen, Rari Angon, stellvertretet. Die Balinesian Bauer glauben sogar, dass die Füße der Drachenflieger ihre Boden fruchtbar machen können. Vor dem Drachenspiel veranstaltet man eine Zeremonie, um die Drachen zu heiligen. Es gibt immer die traditionellen Drachen. Die modernen Motive der Drachen sind aber auch beliebt. Jangan Drachen besteht aus Drachen und einem 100 Meter langen Schwanz. Da die Drachen sehr riesig ist, braucht es einige Männer und einen kräftigen Wind, um die Drachen zu fliegen. Man braucht auch ein großes Feld, für die Drachen sicher zu fliegen und landen. Jedes Jahr veranstaltet man ein internationales Drachenfestival, zu dem Teams aus der ganzen Welt anreisen, um sich in der Kunst des Drachenfliegens zu messen, um Erfahrungen auszutauschen, um voneinander neue Tricks und Kniffe zu lernen. Liebe Zuhörer, das war das heutige Programm des UNDAS. Auf Wiederhören.
Musik Regenbogen präsentiert ein interessantes Musikprogramm und die Lieder von Indonesien.
Liebe Zuhörer der Stimulations, herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Dieses Mal präsentieren wir Ihnen einige religiöse Lieder. Am Anfang unseres Programms hören Sie ein Lied mit dem Titel Ibadah Yuk oder Beten, das von der Gruppe Kiki gesungen wird. Gute Unterhaltung.
Sadar kadang enggak bikin jadi sengsara. Mau bagus cari hancur malah aut-autan. Minta diberi hati, minta diberi jantung, minta diberi harta, minta yang lebih-lebih. Beribadah yo, jangan banyak alasan. Ayo sholat yo, sebelum disolat. Dengan keadaannya, minta ini, minta itu, dengan segala cara. Kadang sadar, kadang enggak, bikin jadi sengsara. Mau bagus jadi hancur, malah aut-autan. Minta diberi hati, minta diberi jantung, minta diberi harta.
Liebe Musikfreunde, Daswa ibadah yu von Gigi. Obwohl dieses Lied im Rockrhythmus ist, ist ein Ruf für Muslims zu beten. Die Lyrik in diesem Lied beschreibt den Wunsch von allen Menschen in der Welt, um alle Schwierigkeiten im Leben zu bewältigen. Dazu muss man beten und dem Gott um Hilfe bitten. Das folgende Lied hat den Titel Lima Waktu oder Die Fünf Zeiten, das von Yuni Sara gesungen wird. Es beschreibt den Ruf, um fünfmal in einem Tag zu beten. Dieses Lied wurde im Jahre 2004 veröffentlicht. Die Lyrik des Liedes beschreibt die Liebe des Gottes an Menschen. Liebe Musikfreunde, hören Sie nun Lima Waktu von Yuni Sara. Viel Spaß beim Zuhören.
Para yang maha kuasa, Dia membimbing kita, Dia menuntun kita, Dia mendengar segala keluh kita. Dialah yang termulia, Dialah yang terindah, Dia hanya meminta lima saat dari kita, lima waktu. Hanya Dia dan kepadanya ku pasrahkan jalan hidupku. Ku yakini dan ku percaya segala kebesaran-Mu Tuhan. Dia membimbing kita, Dia menuntun kita, Dia mendengar segala keluh kita. Dialah yang termulia, Dialah yang terindah, Dia hanya meminta lima saat dari kita, lima waktu. Lemahku di hadapmu, tenangku di simpulmu, ku tinggikan namamu, ya Allahku, Allahku, cahayaku.
Liebe Zuhörer, wir präsentieren Ihnen das Lied mit dem Titel Ramadan Datang oder Der Fastenmonat Ramadan kommt, das von Tommy gesungen wird. Das Lied Ramadan Datang ist eine Hitsingle von Tommy aus dem Album Soulful Ramadan. Dieses Album wurde im Jahre 2006 veröffentlicht. Die Lyrik undas aranjemen dieses Lied Sinnfroh. Damit präsentiert man dieses Lied besser in der elektronischen Medien und auf den Supermärkten in dem Fastenmonat. Das letzte Lied hat den Titel Berserah oder Sich dem Gott ergeben, das von Titi Kamal gesungen wird. Sie ist eine indische Sängerin und Schauspielerin. Liebe Musikfreunde, das war das Programm Musik Regenbogen für heute. Zum Schluss hören Sie nun Ramadan Datang von Tompi und Berserah, das von Titi Kamal gesungen wird. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal im gleichen Programm.
Ramadan Datang.
Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unser Programm in deutscher Sprache von RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia hören.
Hören Sie jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 oder auf 1785 Kilohertz hören. Bitte richten Sie Ihre Kritiken und Meinungen an den RRI Außendienst Voice of Indonesia, RRI Funkhaus im 4. Stock, Jalan Medan Merdeka Barat Nummer 45, Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 10110. Außerdem können Sie in Facebook The Voice of Indonesia und Twitter @VoiceIndonesia sowie Instagram Voice_of_Indonesia auf einer gemeinsamen Plattform treffen.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia informieren, verbinden, würdigen.